und herzlich willkommen zur vierten Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute, trotz dieses historischen Datums, an dem sich die Datenschutzgrundverordnung oder das Wirksamwerden der Datenschutzgrundverordnung zum zweiten Mal jährt, machen wir keine reine DSGVO-Folge, sondern haben uns eingeladen, Fabian Reinholz, Partner und Rechtsanwalt bei Herting im IP-Team mit den Schwerpunkten oder berät im Schwerpunkt zum IP-Recht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht und ganz leidenschaftlich auch zum Sportrecht und arbeitet derzeit auch an seinem eigenen Podcast im Sportrecht, der bald folgen wird. Liebling Bosmann, da vielleicht mal die Augen nach offen halten.
Ja, hallo liebe Rika. In unseren News geht es heute um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus der letzten Woche zur Bindungswirkung der Grundrechte für deutsche Behörden im Ausland, um das Urteil des Europäischen Gerichtshofs dazu, ob man in der Widerrufsbelehrung eine Telefonnummer angeben muss. Ich freue mich auf unseren Schwerpunkt, bei dem wir mit Fabian diskutieren werden, welche rechtlichen Voraussetzungen eigentlich im Influencer-Marketing gelten. Und in unserer Rubrik Kurios und Kontrovers geht es heute um Marketingmaßnahmen in Corona-Zeiten. Dürfen Restaurants, stationäre Händler oder Fitnessstudios derzeit eigentlich E-Mails und SMS schicken, um uns darauf hinzuweisen, wie es weitergeht? Es wird heute wirklich kontrovers, wenn wir die Frage diskutieren, ist das Werbung oder kann das so raus? EuGH entscheidet, die Telefonnummer gehört in die Widerrufsbelehrung. In einem Streit zwischen zwei Online-Shops für Erotikartikel hat der EuGH entschieden, dass in die Widerrufsbelehrung auch eine Telefonnummer gehört, wenn diese generell für Kontakte zu Verbrauchern genutzt wird. Bekanntlich müssen Online-Shops Privatkunden ein Widerrufsrecht einräumen und darüber auch belehren. Umstritten ist, ob in die entsprechende Widerrufsbelehrung auch eine Telefonnummer gehört. Dafür spricht, dass die Kunden ihren Widerruf auch telefonisch erklären können. Das ist also nicht etwa nur durch Rücksendung der Ware möglich, sondern auch am Telefon. Weder das deutsche Recht noch die Verbraucherrechte-Richtlinie der Europäischen Union sind hier aber eindeutig. Unternehmen haben bisweilen kein Interesse daran, die Kunden für den Widerruf am Telefon zu haben und würden daher in der Widerrufsbelehrung auf den vergleichsweise teuren Telefonkanal gern verzichten. Der EuGH hat nun aber entschieden, dass eine Telefonnummer anzugeben ist, wenn der Telefonanschluss generell für die Kommunikation mit Verbrauchern genutzt wird. Ist eine solche Rufnummer, etwa im Rahmen einer Bestellhotline, anderenorts auf der Website kommuniziert, muss die Nummer auch in die Widerrufsbelehrung integriert werden. Insofern sollte nachbessern, wer Abmahnungen verhindern möchte.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 19. Mai eine ganz historische Entscheidung zum Schutz der Grundrechte getroffen. Wenn deutsche Behörden handeln, sind sie an die deutschen Grundrechte gebunden, das war schon länger klar. Neuer ist, oder die Klarstellung, die das Bundesverfassungsgericht jetzt gemacht hat, ist, dass das auch im Ausland der Fall ist, und zwar selbst gegenüber Angehörigen ausländischer juristischen Personen gelten soll. Konkret ging es um die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Grundlagen der Auslandsüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst, die sich im BND-Gesetz finden. Das BND-Gesetz ist im Oktober 2016 vom Bundestag verabschiedet worden und seit Anfang 2017 in Kraft. Hintergrund der Überarbeitung des Gesetzes waren die Enthüllungen des NSA-Skandals, wo auch ganz fragwürdige Praktiken des BND bekannt geworden waren. Insbesondere die sogenannte strategische Fernmeldeaufklärung führte der Geheimdienst ganz offensichtlich ohne ausreichende Rechtsgrundlagen durch und das BND-Gesetz sollte die nun schaffen. Bei dieser Form der Überwachung zapft der BND Datenleitungen an und filtert sie mit sogenannten Selektoren. Das können Wörter sein oder auch Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Personen, für die sich der BND interessiert. Und in der Vergangenheit war immer wieder bekannt geworden, dass der Geheimdienst dabei auch investigativ tätige Journalisten überwacht. Zum Beispiel enthüllte im Februar ja 2017 der Spiegel, dass offensichtlich auch gezielt ausländische Journalisten von renommierten Medien, darunter BBC, Reuters und die New York Times, betroffen waren. Das Problem an dieser Überarbeitung des Gesetzes war, dass es einen unterschiedlichen Schutz von Menschen vorsah, und zwar abhängig von ihrer Nationalität. Für den deutschen Auslandsgeheimdienst war die Kommunikation von Ausländern im Ausland damit quasi vogelfrei. Nur Kommunikation von Deutschen durfte der Auslandsgeheimdienst oder darf der Auslandsgeheimdienst theoretisch nicht abfangen, wobei der BND auch immer wieder einräumen musste, dass das nicht immer gewährleistet werden kann. Organisationen, darunter Reporter ohne Grenzen und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, haben sich jetzt mit Journalisten zusammengetan und die Verfassungsbeschwerde angestrengt. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt festgestellt, dass die im BND-Gesetz geregelte Fernmeldeaufklärung im Ausland so in dieser Form verfassungswidrig ist und die Informationsweitergabe und Kontrolle der Nachrichtendienste neu geregelt werden muss. Denn so die Karlsruher Richter, die Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte nach Artikel 1 Absatz 3 des Grundgesetzes gilt auch im Ausland. Das bedeutet, auch Ausländerinnen im Ausland sind durch das Grundgesetz geschützt, wenn sie vom Handeln deutscher Staatsgewalt betroffen sind. Mehr noch, auf das Fernmeldegeheimnis und damit auf den Schutz der individuellen Kommunikation können sich auch Funktionsträger oder Funktionsträgerinnen ausländischer juristischer Personen stützen. Geklagt hatte nämlich unter anderem ein deutscher Rechtsanwalt, der in Guatemala bei einer Menschenrechtskanzlei arbeitet. Das Kerngeschäft des deutschen Auslandsgeheimdienstes, die anlasslose Fernmeldeaufklärung, ist zwar grundsätzlich, auch das hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, mit dem Grundgesetz zu vereinbaren. Es sind dabei aber immer hohe Anforderungen grundrechtlicher Art und verfahrensrechtliche Kontrollen vorzusehen. Und das fehlte in dieser jetzigen Ausgestaltung des BND-Gesetzes. Deshalb kamen die Richter zu dem Schluss, dass es viel zu unbestimmt ist. Die Maßstäbe an Fällen mehr in der Aufklärung deutlich unterschreitet und insgesamt in der jetzigen Form das Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit verletzt. Die Vorschriften gelten jetzt noch bis Ende 2021 weiter. Bis dahin muss der Gesetzgeber aber nachbessern.
BGH fragt den EuGH zur Zulässigkeit von Inbox-Werbung. Der Bundesgerichtshof hatte darüber zu entscheiden, ob es zulässig ist, in der Inbox von Freemailer-Kunden Werbeanzeigen einzublenden. E-Mail-Werbung bedarf bekanntermaßen der Einwilligung des Empfängers. Gilt dieses Einwilligungsbedürfnis auch, wenn gar keine E-Mails verschickt, sondern lediglich im virtuellen Posteingang des Nutzers ein Werbebanner angezeigt wird? Ist also Werbung im GMX, Webmail oder T-Online-Account grundsätzlich verboten? Der BGH hat offenbar Sympathien für die Ansicht, dass sich solche Werbung an den gleichen strengen Maßstäben messen lassen muss wie E-Mail-Werbung selbst. Allerdings haben die deutschen Richter den Fall nicht selbst entschieden, sondern die Frage dem EuGH vorgelegt. Man darf nun gespannt sein, ob der EuGH das auch so sieht oder das Einwilligungserfordernis auf echte E-Mails beschränkt. Mit einer Entscheidung wird nicht mehr in diesem Jahr gerechnet. Alle Newsbeiträge findet ihr im Übrigen auch verlinkt in unseren Shownotes.
Sie teilen ihr Leben in Form von Videos, Fotos und Stories online mit Hunderttausenden, manchmal sogar mit Millionen von Followern. Und sie werben dabei mehr oder weniger beiläufig für Produkte. Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2018 folgt jede bzw. jeder zweite in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen wenigstens einem Influencer in den sozialen Medien. Die Kids lieben die Stars aus dem Netz, weil sie glauben, dass die ihnen auf Instagram und YouTube die Wirklichkeit zeigen. Und die Unternehmen lieben die Influencer, weil die Jugend das glaubt. Welche rechtlichen Risiken und Unwägbarkeiten beim Influencer-Marketing für Unternehmen und Influencer selbst bestehen, darüber sprechen wir heute mit Rechtsanwalt und Partner bei Herting Rechtsanwälte, Fabian Reinholz. Hallo Fabian.
Hallo Rika. Hallo Martin. Grüßt euch.
Hi. Ich habe jetzt schon ein bisschen versucht mich an einer Definition des Influencer-Marketing, aber vielleicht räumst du noch mal ein bisschen auf mit meiner Behauptung. Was ist denn überhaupt Influencer-Marketing?
Also im Gesetz steht dazu nichts. Was Influencer-Marketing ist, im Prinzip hast du es in der Einleitung eigentlich schon, hattest schon alle Punkte drin. Im Grunde ist jemand, der sich Influencer nennt, nichts anderes als eine Person, ein Mensch, der entweder aufgrund seines prominenten Statuses oder vor allem ganz wichtig aufgrund seiner Reichweite eine ideale Werbefigur ist, um andere zu beeinflussen, was ja schon in dem Namen Influencer drinsteckt, und zwar dazu beeinflussen, irgendwelche Produkte zu kaufen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und im Grunde sind die ganzen Social Media Stars letztlich nichts anderes als das, was früher die Schauspieler und die Sportstars waren, die im Fernsehen Produktwerbung gemacht haben. Mhm. Mit dem Unterschied, dass das Fernsehen und das Print früher eben schon die Reichweite an sich hatte. Denn so viele Medien gab's ja in früheren Zeiten nicht. Heute ist es eben, verlagert sich das alles auf den in den Online-Bereich und in den sozialen Medien ist es halt eben auch möglich, ohne irgendwie einen prominenten Status eine große Reichweite zu erzielen. Das kann im Prinzip der Nachbar von nebenan sein, der sich irgendwie einfach gut verkaufen kann und möglicherweise mit banalsten Videos und banalen Produktionskenntnissen sich eine große Reichweite erschaffen kann. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, mit einem Video oder mit einem Post eine große Anzahl von Menschen zu erreichen, die dir idealerweise aufs Wort folgen und deinen Empfehlungen nachkommen und viele, viele Produkte kaufen.
Also kann man sagen, früher kannten wir die Influencer, heute nicht. Weil David Beckham und Wayne Rooney und Jürgen Klinsmann und Boris Becker kannte ich irgendwie. Vreni Frost kannte ich, bevor ich mich mit den gerichtlichen Auseinandersetzungen zum Influencer-Marketing beschäftigt habe, noch nicht.
Ich kannte die auch nicht und ich über meine Kinder kannte ich vielleicht noch so ein, zwei, aber dann hört es auch schon auf. Man muss auch sagen, dass vielleicht die, also das ist auch eine Generationenfrage, ich fühle mich ehrlich gesagt natürlich von den ganzen YouTube-Videos, was da auch immer beworben wird, nicht so richtig angesprochen. Ich glaube, ich werde auch in diesem Leben davon nicht mehr so richtig erreicht werden. Aber bei meinen Kindern sieht es natürlich ganz anders aus. Und wenn die damit aufwachsen, dann sind die das einfach auch gewohnt und springen eben dann irgendwie auf Menschen an, wo wir vielleicht sagen würden, oh Gott, das ist jetzt aber, also das ist jetzt aber so banal oder so doof, das gucke ich mir einmal an und dann nicht mehr.
Ich glaube, man spricht ein bisschen kurz wahrscheinlich, wenn man sagt, das ist jetzt irgendwie die Jugendlichen, die für die gibt es Influencer-Marketing, weil es ja schon auch Kanäle gibt, was weiß ich, auch nicht so meine Wellenlänge, aber so Do-it-yourself-Kanäle, die natürlich in ihren Stories dann da bestimmte Werkzeuge promoten und so weiter. Insofern ist, glaube ich, schon, gibt es schon auch eine Zielgruppe jenseits der Kinder. Ne? Das muss man schon sagen. Auch im Influencer-Marketing mag sein, dass du und ich, bei dir, Rika, weiß es gar nicht, da jetzt nicht so empfänglich sind, aber ich.
Nur.
Ja, nur, dachte ich mir.
Nur, wenn es ein Influencer empfohlen hat.
Ja, stimmt natürlich. Ich kann mich noch erinnern, als ich mir einen Grill gekauft habe. Da habe ich mir Videos angeschaut von so Leuten, die dann eben
siehste.
Und dann YouTube-Videos von sich beim Grillen gemacht haben.
Euro bei draufgegangen und nicht 16 Euro für die neue Puppe oder was auch immer die Kinder da kaufen sollen.
Nee, genau. Da wurde dann auch irgendwie ein bestimmter Grill, dessen Hersteller mit W anfängt, irgendwie beworben. Genau. Und dann die ganzen Features, die irgendwie so ein Grill hat und das ganze Zubehör. Da erreicht man natürlich wiederum eine andere Zielgruppe. Da habt ihr völlig recht. Das sind dann irgendwie wahrscheinlich die vor allem männlichen Personen zwischen 30 und 50, die da total drauf anspringen. Und sich dann vielleicht irgendwie auch regelmäßig da dann so eine Videos anschauen.
Die natürlich nie im Leben auf Werbung reinfallen würden, aber trotzdem alle den Weber-Grill im Garten stehen haben. Jetzt mal zu dem rechtlichen Thema. Es gab ja nun eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen zum Influencer-Marketing. Was ist denn eigentlich das wesentliche rechtliche Problem dabei?
Genau, also der der Gesetzgeber hat sich Folgendes gedacht, als er dieses die Schleichwerbung oder diese nicht gekennzeichneten Werbeverbote in Gesetzesfassung gepackt hat. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass Werbung klar erkennbar sein muss, weil ansonsten der Beworbene keine rationale Kaufentscheidung treffen kann. Also er geht von einem kritischen Verbraucher aus, der Werbung skeptischer gegenübersteht, wenn er erkennt, dass es Werbung ist, als wenn es ihm verschleiert wird. Ein schönes Beispiel ist, eine Freundin von euch empfiehlt euch irgendwie eine bestimmte App, die was ganz Tolles kann, oder eine Versicherung oder ein Abo für irgendwas, und den Hinweis greift ihr gerne auf, weil ihr wisst, es ist eine Freundin von euch, die wird euch keinen Unsinn empfehlen, und deswegen beschäftigt ihr euch dann mit dem Produkt. Was ihr nicht wisst, ist, dass sie dafür bezahlt wird oder irgendwie eine Provision bekommt, wenn ihr das Produkt dann tatsächlich kauft. Und wie ist dann das Empfinden? Das Empfinden ist dann irgendwie, wenn man das erfährt, dann doch eher negativ, weil man denkt, naja, sie hat es ja jetzt nicht von sich aus empfohlen und findet die Produkte vielleicht auch gar nicht so toll. Und hat im Prinzip das Vertrauen, was man in diese vermeintlich unvoreingenommene Empfehlung gesetzt hat, missbraucht. Und dann ist es aber vielleicht auch schon zu spät und man hat das Produkt schon erworben und dann hat man im Zweifel was man eigentlich gar nicht gekauft hätte, wenn man auf den Rat nicht gehört hätte, sondern sich irgendwie im Internet viele andere Konkurrenzprodukte auch angeschaut hätte und dann die Kaufentscheidung getroffen hätte. Und das möchte der Gesetzgeber eben verhindern, dass man da quasi überrumpelt wird oder sich mit dem Produktangebot im Wettbewerb nicht auseinandersetzt, weil man nicht verstanden hat, dass man gerade beworben wird. Also man kennt es ja auch so, also dieses Schleichwerbung ist ja das Stichwort, und also auch meine Generation kennt es noch von früher aus dem Fernsehen, wenn da irgendwie Wetten, dass lief und dann saßen da die Gäste von Thomas Gottschalk auf dem Sofa und immer wenn dann irgendjemand mal erzählt hat, welches Auto er gerade fährt, dann wurde der Moderator immer ganz unruhig, sprang auf und rief dann immer, nee, keine Schleichwerbung.
Gibt auch noch andere Teller.
Wir werden dann zur Kasse gebeten.
Noch ein Audi.
genau. Und oder man kennt es aus den Filmen, wo dann irgendwie jemand am Tisch sitzt und da steht wie beiläufig eine Cola-Flasche oder eine Bierflasche, wo man das Label erkennen kann. Product Placing nennt sich das. Das sind alles so subtile Werbeformen, wo der Gesetzgeber gesagt hat, dem können wir nicht Tür und Tor öffnen, sondern das müssen wir irgendwie reglementieren. Und deswegen hat er sich eben überlegt, diese gesetzlichen Verbote zu regeln, beziehungsweise eine Kennzeichnungspflicht vorzusehen für Werbung, die der Verbraucher an sich so nicht erkennt.
Okay, also das verstehe ich so, dass es jetzt erstmal rechtlich nichts Neues ist, ne? Das Thema Schleichwerbung, sehr eben mit Thomas Gottschalk ganz schön beschrieben. Es scheint ja auch ein älteres Thema. Aber bei Influencern, klar, okay, also wenn die jetzt einen wirtschaftlichen Vorteil bekommen, irgendwie eine richtige Vergütung dafür oder einen Rabatt oder dergleichen und das dann präsentieren, klar, aber der Influencer oder jedenfalls auf dem Weg zum Influencer macht man das ja auch erstmal ohne wirtschaftliche Gegenleistung wahrscheinlich. Wie ist denn das in solchen Fällen? Also
so und so, also ich diese Schleichwerbegeschichte, vielleicht um nochmal ein bisschen auszuholen, die gibt es tatsächlich schon eine ganze Weile, gesetzlich geregelt, kommt aber so vor allem aus dem Bereich Presse und Rundfunk. Also ja, logisch, weil es früher eben noch kein Internet oder keine Internetwerbung gab, schon gar nicht Social Media, sondern die Werbung eben über die klassischen Medien lief und Und wir wissen, dass es im Fernsehen eben dafür Werbeblöcke gibt. Das ist quasi die Kennzeichnungsart der Werbung im Fernsehen. Und man damit schlicht dem Problem aus dem Weg gehen wollte, dass der Zuschauer, wenn er redaktionelle Inhalte wahrnimmt, eben nicht mehr unterscheiden kann, was ist redaktionell und was ist jetzt eigentlich Werbung. Deswegen gibt es auch zahlreiche gesetzliche Grundlagen im Presserecht, im Rundfunkrecht, jetzt auch im Telemedienrecht, also was die neuen Medien angeht. Und dann eben, aber das ist eine eher jüngere rechtliche Ausprägung des Schleichwerbeverbots, im Wettbewerbsrecht. Wo sich auch jetzt die meisten jüngeren Gerichtsentscheidungen oder die meisten gerichtlichen Verfahren drum gedreht haben, um diese Norm aus dem Wettbewerbsrecht, aus dem UWG. Und ich habe das Phänomen Schleichwerbung immer so ein bisschen bezeichnet als das vergessene Verbot. Ich hatte den Eindruck, dass denjenigen, die in den Online-Medien da geworben haben, dass denen, sagen wir mal, bis vielleicht vor 4, 5 Jahren gar nicht klar war, dass sie sich im Anwendungsbereich des Schleichwerbeverbots überhaupt befinden, sondern dass man die Schleichwerbung tatsächlich immer so ein bisschen noch verortet hat bei Thomas Gottschalk und Konsorten. Aber dass es da eben nach wie vor gesetzliche Regelungen gibt, die das eben in allen Medienformaten untersagt, das war, glaube ich, vielen nicht bewusst. Mir ist es persönlich immer aufgefallen bei den ganzen Sportlern, die also da Schweinsteiger und Rooney und Aubameyang, die immer ihre Kopfhörer oder ihre Schuhe in die Kamera halten, beziehungsweise dann ihre Selfies machen. Oh Wunder, es waren dann auch immer die Werbepartner. Da wurde und ehrlich gesagt wird bis heute nach wie vor nichts gekennzeichnet.
Jetzt sagst du, das ist im Prinzip alles nichts Neues und schwappte jetzt so nach und nach ins Internet. Wir hatten schon am Anfang ein bisschen gesagt oder gesprochen über Gerichtsentscheidungen, die es da gegeben hat. Vreni Frost, Pamela Reif, Kathi Hummels. Was ist denn da eigentlich Gegenstand? Also wie verstößt man denn gegen das Schleichwerbeverbot und womit hat man dann zu rechnen? Und wer kümmert sich darum überhaupt?
Also die Entscheidungen haben eigentlich zwei Gegenstände. Das eine ist die Frage, muss man überhaupt irgendwas kennzeichnen? Und die zweite ist, wie wird gekennzeichnet? Interessanterweise ist diese Rechtsprechung, die so 2016/17 einsetzte, hat sich zunächst mit der Frage beschäftigt, wie muss eigentlich gekennzeichnet werden? Und dann später ging es erst ums Eingemachte, nämlich muss ich überhaupt kennzeichnen? Ich glaube, der erste Fall war, das war gar kein gerichtliches Verfahren, das war dieser Flying Uwe Bodybuilder-Typ, glaube ich.
Lohnt sich auf jeden Fall, den mal zu googeln, Leute.
Das ist, ja, cool. Absolut.
Oder zu YouTuben eigentlich.
Mal einen Blick wert. Der hat, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ob der für irgendein Nahrungsergänzungsmittel geworben hat auf seinem YouTube-Channel und ist aufgrund medienrechtlicher Vorschriften von der Landesmedienanstalt Schleswig-Holstein war es, glaube ich, zu 10.000 Euro Bußgeld verdonnert worden. Und dann ging es weiter mit einer Entscheidung vom OLG Celle. Da ist, glaube ich, eine Drogeriekette in Anspruch genommen worden. Da ging es aber tatsächlich nur vordringlich um die Frage, wurde da ausreichend gekennzeichnet, weil das Gericht davon ausging, die Voraussetzungen für die Kennzeichnung, die seien sowieso gegeben gewesen. Und so setzte sich das dann fort über Entscheidungen dann doch teilweise recht bekannter Influencer. Am Ende war es Kathi Hummels vom Landgericht München. Und da ging es dann tatsächlich immer um die Frage, ist dieser konkrete Post eigentlich Werbung oder ist er das nicht? Weil am Ende ist es bei den professionellen oder halbprofessionellen Influencern ja so, die haben dann mehrere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, über die sie Posts absetzen und das auch mit einer ordentlichen Frequenz. Und es ist beileibe nicht immer so, dass jeder Post im Vorhinein mit irgendeinem Werbepartner, den die haben, so abgesprochen ist oder dass die dafür Geld bekommen, sondern die posten natürlich auch, wo sie gehen und stehen, dann meistens ja sich selbst mit irgendwas Tollem an, also Schlafanzug, ein Kleid, ein Pulli oder ein Stofftier, was sie irgendwie gerade für das Kind gekauft haben. Und immer sieht man irgendwo den Hersteller, entweder weil er verlinkt ist oder getaggt ist oder weil man auffällig das Herstellerschildchen dann eben sieht. Und da stellt sich dann eben die Frage, ist jeder dieser Posts kennzeichnungspflichtig? Und was ist insbesondere mit denen, wofür die Influencerin oder der Influencer gar keine Vergütung bekommen hat, sondern das macht, weil es einfach eben ihr oder sein tägliches Metier ist? Und da fangen dann diese Grauzonen an, die durch die gesetzlichen Regelungen auch nicht wirklich gut gelöst werden können oder einfach nicht wirklich vorhersehbar sind. Und das führt eben zu einer großen Verunsicherung bei Influencern, also auch sowohl bei den Großen als auch bei den Kleinen, teilweise auch den Privaten, die auf ihren Kanälen mal irgendwas posten, ob das jetzt alles gekennzeichnet werden muss oder nicht.
Ich meine, es ist ja schon auch ein Ding, ne? Geld bekommst für einzelne Posts, geht dir die Rechtsprechung teilweise jedenfalls dahin, dass du alles als Werbung kennst oder dass jedenfalls mal alles Werbung ist, weil es, wenn es schon nicht Werbung für das Stofftier ist, was dort abgebildet ist, dann jedenfalls aber mal Werbung für dich, weil ja deine Reichweite jetzt wieder größer wird und du sozusagen in deinem gewerblichen Kanal geschäftliche Handlungen werbenden Charakters vornimmst und für dich selber wirbst, was dann heißt, dass Kathi Hummels keinen einzigen Post mehr absenden kann, ohne den als Werbung zu kennzeichnen oder so offensichtlich zu machen, dass man ihn nicht gar nicht mehr kennzeichnen muss. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Kann er das richtig sein? Also das finde ich schon ein scharfes Stück.
Ja, das Problem ist die gesetzliche Grundlage. Also vor allem die gesetzliche Grundlage im UWG, im Wettbewerbsrecht, die nämlich mitnichten voraussetzt, dass etwas Werbung ist, sondern die spricht nur von kommerzieller Kommunikation oder von einer geschäftlichen Handlung, die einen kommerziellen Charakter haben muss. Und es kann natürlich alles Mögliche sein. Das ist schon ein sehr breiter, offener Tatbestand, der viel Ideen und Auslegungen zulässt. Und zudem ist eben in dem UWG-Tatbestand nicht vorausgesetzt, dass man für diese kommerzielle Kommunikation oder dass kommerzielle Kommunikation nur dann vorliegt, wenn man dafür bezahlt wird oder eine sonstige Art der Vergünstigung erhält, beispielsweise das Hotelzimmer umsonst oder so oder die schöne Testfahrt mit dem Wagen oder den Kurzurlaub in einem tollen Resort, sondern die spricht auch davon, dass man sich selbst bewerben kann. Also die Werbung eben zu eigenen Zwecken erfolgt. Und da gibt es eben Gerichtsentscheidungen, wie zum Beispiel Landgericht Berlin, die gesagt haben, so ein Influencer-Account, das ist ja letztlich im Großen und Ganzen nichts anderes als auch ein Selbstbewerbungstool. Also im Prinzip die Visitenkarte das Bewerbungsschreiben des Influencers gegenüber potenziellen Kunden, die dann sehen, oh, toller Account, Wahnsinnsreichweite, tolle Bilder, macht er oder sie ja wirklich gut, die spreche ich mal an für meine nächste Werbekampagne. Und da liegt das Problem. Denn, wie du richtig sagst, Martin, also das zu Ende gedacht, müsste man alles kennzeichnen.
Auch unsere Tweets, ne? Also du, Rika, ich, wir haben alle Twitter-Accounts, wir haben alle Instagram-Kanäle und jedenfalls mal auf Twitter, bei mir jedenfalls auch bei Instagram, ja, da bewerbe ich auch mal unseren Podcast. Wofür mache ich das? Naja, klar, weil die toll sind und Leuten auch jetzt aus dem, sagen wir mal, weiteren Bekanntenkreis vermitteln möchte, dass es irgendwie sich lohnt, da reinzuhören. Aber nach der Definition des Gesetzes kann man dem nicht eine gewisse Neigung zur Absatzförderung absprechen, mit der Folge, dass, wenn es nicht eindeutig Werbung ist, selbst solche Sachen zu kennzeichnen wären? Fragezeichen. Wäre das nicht die Konsequenz?
Das wäre wohl die ziemlich katastrophale logische Folge. Oder nehmen wir auch LinkedIn. Nach meinem Eindruck inzwischen eine reine Werbeplattform, bei der vielleicht nicht jeder, aber jedenfalls ein Großteil der Personen, die darauf aktiv sind, natürlich eine Kommunikation macht, teilweise eine interaktive Kommunikation, aber teilweise eben auch nur eine Einspurkommunikation, Informationen streut über sich oder über andere. Und das doch, seien wir doch ehrlich, vor allem zu dem Zweck, um wahrgenommen zu werden, im eigenen wirtschaftlichen Umfeld, im eigenen wirtschaftlichen Betätigungsfeld und seine Expertise zu schärfen und das anderen zu vermitteln. Also sprich, ja, wenn wir was über Twitter posten, könnten böse Zungen sagen, jeder einzelne Post, egal worum es geht, hat die Intention, sich selbst gegenüber potenziellen Kunden bekannt oder beliebt zu machen. So, aber dahin kann es eigentlich nicht gehen. Das ist jetzt auch sicherlich nicht das, was sich der Gesetzgeber ursprünglich mal dabei gedacht hat. Es liegt jetzt natürlich nur an diesem Medium Internet, dass es möglich macht, sich mehr oder weniger ohne große Kosten einer großen Gruppe von Personen zu zeigen. Das wäre früher mit den klassischen Medien nicht gegangen, weil für TV-Werbung hätte man viel bezahlen müssen, für Printwerbung hätte man viel bezahlen müssen und auf normalem Wege wäre man in diese Medien auch eben nicht so einfach reingekommen.
Ja, und irgendwie widerspricht es ja auch so ein bisschen, wenn man sogar sagt, der Influencer selbst ist jetzt quasi das Werbeprodukt, klar, also schlussendlich profitieren ja auch Firmen, die dann Influencer irgendwie bezahlen für eine Werbung, profitieren davon, aber der Influencer selber, also ich habe gestern in Vorbereitung zum Beispiel so eine Doku über Influencer gesehen, haben sie 20 Influencer gefragt, was sie jetzt anders macht als die anderen oder was sie abhebt von den anderen und da meinten alle, ja, ich bin halt immer so authentisch das ist ja irgendwie auch gerade so dieser Mischmasch aus meinem Privatleben, das ich mit euch teile und euch irgendwie signalisiere, wir sind Freunde und mir könnt ihr vertrauen. Und dann teilweise wahrscheinlich auch, teilweise auch bezahlte Posts, aber irgendwie muss man ja auch, kann man hier jetzt nicht bei jedem Post aufpassen müssen, welches T-Shirt ich trage und ob ich da nicht vielleicht jetzt doch irgendwie in eine Kennzeichnungspflicht reingerate und wie soll ich das als Influencer schaffen?
Das ist ja gerade das Problem, weil dadurch, dass das alles so authentisch ist und so privat und da irgendwie die Urlaubsbilder gepostet werden, besteht eben für den Betrachter nicht die Möglichkeit, jetzt auseinander zu dividieren, was ist jetzt Werbung und was ist nicht Werbung. Und da haben es dann eben wahrscheinlich die Gerichte, die da entschieden haben, teilweise dann eben auch ein bisschen einfach gemacht. Also Landgericht Berlin, wie gesagt, die zu dem Ergebnis gekommen sind, ist ja alles Werbung, was du da auf deinem Kanal machst. Also musst du alles kennzeichnen. Ist sicherlich nicht der richtige Ansatz und die Folgeinstanz hat es dann auch wieder so ein bisschen zurechtgestutzt und gesagt, so von der Warte können wir es auch nicht angehen, sondern wir müssen uns schon jeden einzelnen Post anschauen. Es gibt dann auch wieder Entscheidungen, die genau in die Gegenrichtung gehen, wie zum Beispiel dann München zu Kathi Hummels, die gesagt haben, die mag mal hier bezahlte Werbung machen und da auch ist es auch wieder privat. Aber im Ergebnis, wenn man dann so einen Account hat, der irgendwie mit so einem blauen Häkchen versehen ist, dass man nicht so einfach bekommt und wenn dann die Betrachter sehen, oh, die hat ja irgendwie 1 Million Follower, dann ist es doch klar, dass man da beworben wird. Und dann kommt die Ausnahme aus dem gesetzlichen Tatbestand ins Spiel, die nämlich sagt, ich muss dann doch nicht mehr kennzeichnen, wenn die Werbung offensichtlich ist.
So, und das ist natürlich schon noch ein Einfallstor, ne? Auch für unsere Beispiele, die wir gerade hatten. Weil wozu bin ich auf Twitter, ne? Und poste da Dinge aus der Kanzlei, wenn nicht zu Werbezwecken, also jetzt im Gesetzesding natürlich eigentlich, um die Nutzer zu informieren, aber ja, am Ende, wenn ich aufs Gesetz schaue, ist es sicherlich als Werbung zu qualifizieren und die Kennzeichnung braucht es jedenfalls deshalb nicht, weil es offensichtlich ist, weil ich halt für Dinge werbe, die aus unserer Kanzlei kommen.
Genau. Aber das ist, also ich war ja schon zwischendrin, neigte ich mir dazu zu sagen, man müsse die Werbekennzeichnungspflichten eigentlich ganz aus dem Gesetz entfernen. Das war allerdings ein bisschen sehr kurz gedacht, weil es natürlich schon auch Differenzierungen gibt. Aber wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte, die sich dann irgendwie diese YouTube-Videos da reinziehen, und ihnen sage, ihr wisst schon, dass das alles Werbung ist, und die wollen, dass ihr die Produkte kauft, das ist denen auch völlig bewusst.
Die Frage ist halt, ob es, was ich mich jetzt schon seit Jahren frage, ist, ob, wenn sie sagen, das ist uns bewusst, ich habe ja schon meinen Neffen mehrfach zitiert, der irgendwann mal gesagt hat, mir doch egal, ob das Werbung ist oder nicht, hauptsache das Video ist toll. Er ist anders gesagt, aber da ist natürlich schon, das ist ja okay, wenn sie dann bei der Kaufentscheidung berücksichtigen, ja, das dann nicht für bare Münze nehmen. Also wenn es dazu führt, dass ich quasi nichts mehr für bare Münze nehme, weil alles Werbung sein könnte und mir dann auf anderen Kanälen oder durch eigene Betrachtung oder echte Freunde einen Eindruck davon verschaffe, ob das Produkt wirklich was taugt oder nicht, dann ist ja dagegen eigentlich nichts zu sagen. Dann ist am Ende natürlich auch ein bisschen egal, ob alles als Werbung gekennzeichnet ist oder nichts mehr als Werbung gekennzeichnet ist. Wenn es aber so ist, dass sie zwar sagen, mir doch egal, und es ist mir schon klar, dass da Werbung ist, aber dann trotzdem die Produkte kaufen von den Influencern, dann ist wahrscheinlich ein Medienkompetenzthema, weil da kann ja nicht eine Informationspflicht die Folge sein, dass du jetzt sozusagen neben Hashtag Werbung noch schreibst, ach übrigens, wenn hier Werbung dran steht, dann heißt es, dass die Leute bezahlt worden sind dafür, dass sie das posten und es dann halt vielleicht nicht ganz so objektiv gemeint ist. Übrigens, schaut doch lieber nochmal woanders nach. Ja, also so kannst ja, das wäre ja dann die Konsequenz. Apropos Hashtag Werbung, vielleicht noch eine Frage, wie, wenn ich jetzt noch nicht ganz große Influencerin bin, aber ab und zu mal bezahlt werde, wie muss ich denn eigentlich kennzeichnen? Nehmen wir mal an auf Instagram, dass ich dort bezahlt worden bin. Welche Möglichkeiten habe ich denn da? Das sollten wir vielleicht noch mal kurz.
Ja, wie ich ja eingangs erwähnte, ging die ersten Entscheidungen eigentlich genau darum, wie ich das mache. Ohne dass ich es jetzt noch ganz detailliert abrufen kann, aber es ging also einmal vor allem um die Frage, welche Formulierungen benutze ich denn eigentlich, um deutlich zu machen, dass ich werbe. Muss da Anzeige drüber stehen? Muss da Werbung drüber stehen? Kann man das auch ein bisschen moderner gestalten, indem man irgendwie englische Begriffe verwendet, Advert oder einfach nur Ad oder Sponsored. Und da ist halt geht halt der Grundsatz, dass je nach Zielgruppe und je nach Medium dann auch die Kennzeichnung ausgerichtet sein muss. Also ich glaube, im Fall vom OLG Celle war das so, da stand die Bezeichnung Ad in einem unter einer Vielzahl von Hashtags, also in einer sogenannten Hashtag-Wolke in dem betreffenden Post, und da hat das Gericht gesagt, erstmal ist die Bezeichnung Ad auch nicht jedem verständlich, und zweitens findet man das schon gar nicht, wenn man irgendwie da erstmal eine Hashtag-Cloud durchsuchen muss, sondern das muss dann schon irgendwie an sehr prominenter Stelle stehen und es muss eben ein Begriff sein, der klar darauf hinweist, dass es hier um eine Werbung geht. Und da gibt es inzwischen auch ein paar vernünftige Empfehlungen von den Landesmedienanstalten, glaube ich, die da Vorschläge machen, was man da am besten benutzt. Und auch die Social Media Plattformen sind inzwischen dazu übergegangen, die Posts oder das Setting der Posts so zu gestalten, dass man da auch entsprechende Werbetext ranmachen kann. Es ist seitdem nach meiner Kenntnis auch nicht mehr wirklich so ein großes Issue gewesen, wie die Werbekennzeichnung auszusehen hat.
Und weißt du, wie das bei Videos? Ich meine, es gibt extrem viele YouTube-Influencer, weißt du, wie man das da macht? Denn da schaue ich in der Regel gar nicht in die
in den Text. Das klassische oder die, sagen wir mal, die bestmögliche Kennzeichnung ist natürlich während des ganzen Videos irgendwo oben am Rand einen Hinweis unterzubringen, dass es sich um ein Werbevideo handelt. Also so wie man es von diesen TV-Formaten kennt, wo dann immer steht, dies ist eine Werbesendung. Mhm. Wobei ich glaube, die sind dann, das wird auch gar nicht durchgehend angezeigt, sondern nur am Anfang. Das ist dann die leicht abgeschwächte Fassung, dass man eben zu Beginn des Videos den Hinweis bringt. Manche haben es auch am Ende gemacht. Am Ende ist sicherlich eine schlechte Idee, weil viele sich solche Videos gar nicht bis zu Ende anschauen. Und selbst am Anfang kann es durchaus problematisch sein, weil man da möglicherweise auch später erstmal ins Video einsteigt. Also die sicherste Variante wäre tatsächlich dann das Video dauerhaft zu kennzeichnen. Mhm. Natürlich doof aus, ne? Aber
ja, also ist die Frage, ob es doof aussieht oder ob das denn, welchen Einfluss das dann wiederum hat, gibt mir Gelegenheit, auf eine Studie hinzuweisen, die ReachBird gemacht hat. Hatte ich mal mit einem Kollegen von denen, Olaf Cepancic, so einen Vortrag gehalten zu dem Thema, wo so ein bisschen das Ergebnis war, naja, so viel schlechter performt oder eigentlich sogar besser performen als Werbung gekennzeichnete Inhalte eigentlich gar nicht. Insofern kann man das ruhig machen. Fand ich ganz interessant, das können wir mal in die Shownotes tun. Genauso übrigens wie ein Aufsatz, den wir beide, Fabian, ja mal zusammengeschrieben haben in den Anfängen der Influencer-Marketing-Zeit, wo wir uns auch damit auseinandergesetzt haben, wie eigentlich gekennzeichnet werden muss und wo wir so ein bisschen auch damals schon geschrieben haben, dass das ja sehr auf die Einzelheiten ankommt, wenn es quasi fast erkennbar ist, dass das Werbung ist, weil da groß drin steht, du kriegst hier 30% heute überall im Online-Store, dann mag man möglicherweise sich mit so einem Ad begnügen können, wenn du noch nie Werbung gepostet hast auf deinem Kanal, jetzt aber das erste Mal bezahlt wirst, dann wirst du vielleicht da Werbung drüber schreiben müssen. Wir rennen ein bisschen Leute aus der Zeit, aber vielleicht wir haben viele in unserem Skript hier noch viele tolle Themen, aber vielleicht kannst du einmal noch sagen, was denn jetzt eigentlich die Drohkulisse ist. Also wer kann denn eigentlich von wem was verlangen? Was habe ich zu fürchten, wenn ich mich da mir einen Fehltritt erlaube.
Ja, zumal ich ja, das wäre etwas, was mich nochmal interessieren würde. Klar, Influencer vor Gericht, das kennen wir jetzt, oder hast du ja schon viel darüber erzählt, aber eigentlich sind ja dann oft auch die Unternehmen die Treiber, ne? Kann man gegen die auch vorgehen?
Genau. Also im Grunde gilt, also wenn wir uns im Wettbewerbsrecht befinden, das tun wir ja, gilt der Ansatz des Private Enforcement. Das heißt also, es gibt die Möglichkeiten des Wettbewerbs gegen andere Wettbewerber, die auf diese Art und Weise unzulässiger Weise werben, vorzugehen. Also sprich, wer sind die also wen kann man an den Karren bekommen? Das sind einmal die Influencer selber, die Werbenden, und natürlich die dahinterstehenden Auftraggeber. Die haben irgendeinen Deal, einen Vertrag mit dem Influencer, dass er für sie Werbung macht, und die sind dann natürlich auch greifbar als Mittäter oder Anstifter. Also jedenfalls kriegt man die auch ran. Und wer kriegt die ran? Das können eben zum einen Unternehmen sein, die mit den Beworbenen im Wettbewerb stehen, Konkurrenten, oder das können eben auch diese institutionellen Wettbewerbsvereine oder Verbraucherschutzorganisationen oder Wettbewerbsorganisationen sein, die diese Ansprüche geltend machen. Dazu sind die berechtigt. Einerseits, weil es eben ihre Funktion ist, den Wettbewerb, aber eben auch den Verbraucherschutz sicherzustellen. Andererseits, weil sie eben also bei Wettbewerbsvereinen dann irgendwie über eine ausreichende Mitgliederzahl verfügen, um auch diese Wettbewerbsposition oder diese Konkurrenzposition dann für sich in Anspruch nehmen zu können. Also die vertreten dann halt die Interessen der Wettbewerber, derjenigen, die da unzulässig geworben haben. Und was können die geltend machen? Natürlich der Unterlassungsanspruch ist der wesentliche Anspruch, um den es da geht. Nämlich, dass dass der da Rechte verletzt hat, künftig entweder vertraglich sich verpflichten muss, das nicht nochmal zu tun und wenn ja, dann eine saftige Vertragsstrafe zu zahlen, oder wenn ein Gericht es entscheiden muss, dann gibt es einen gerichtlichen Titel, der einen zu dieser Unterlassung verpflichtet, und bei Verstoß kann dann ein Ordnungsgeld beantragt und gerichtlich verhängt werden. Das sind so die großen Drohkulissen. Das kann natürlich unangenehm sein für ein Unternehmen, das mit vielen Influencern wirbt. Wenn die einmal so eine Erklärung abgegeben haben, dann droht natürlich bei jedem weiteren Fauxpas, den sich irgendein Influencer leistet, nicht nur eine erneute Inanspruchnahme auf Unterlassung, sondern eben dann eine Vertragsstrafe oder ein Ordnungsgeld. Und das kann dann schon bei mehreren Verstößen empfindlich hoch werden.
Und was kann ich als Unternehmen machen, wenn ich jetzt, oder wie gehe ich das an, wenn ich jetzt mit einem Influencer arbeiten möchte?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist nicht so ganz so einfach. Am Anfang, also am Anfang meine ich damit, als diese Rechtsprechung da losging, hat man als Jurist natürlich erstmal in diesem Schnellabhilfemodus gedacht und gesagt, naja, dann guckt doch einfach, dass ihr in euren Verträgen sogenannte Freistellungsklauseln drin habt. Also, dass ihr sozusagen jedem Influencer vorschreibt, vertraglich, du musst gucken, dass du die Werbekennzeichnungspflichten einhältst, und wenn du das nicht tust und wir werden in Anspruch genommen, dann können wir uns bei dir schadlos halten.
Ja.
Das ist erstmal, sagen wir mal, eine recht zuverlässige Art und Weise, sich da zu schützen gegen sowas. Aber die Frage ist ja immer so ein bisschen, ist es Sinn und Zweck dieser Vertragsbeziehung mit dem Influencer, das so zu regeln? Oder muss man das nicht vielleicht auch alles ein bisschen softer machen, indem man indem sich beide Seiten bewusst sind, hier gibt es gewisse Risiken, und indem man beispielsweise den Influencer sehr, sehr nah an sich rannimmt, ihm Schulungen zuteil werden lässt über jüngste rechtliche Auswirkungen oder über die jüngste Rechtsprechung zum Influencer-Marketing. Das sind, glaube ich, die etwas vielversprechenderen Ansätze. Die erfordern aber eben nicht nur, dass man da einen guten Vertrag hat, sondern die erfordern auch ein sehr, sehr diffiziles praktisches Handling.
Ja, also klare Vorgaben, ne? Das ist es doch. Also ich meine, wenn ich ein Unternehmen bin und einen Influencer unter Vertrag nehme, dann muss ich dem halt sagen, klar vorgeben, dass er zu kennzeichnen hat. Das ist der jetzt auch nicht mehr, oder anders, ist der deutlich etablierter, diese Kennzeichnung, als es noch vor 3-4 Jahren war, wo man das dann vielleicht sogar nicht wollte als Unternehmen. Aber ich glaube, wenn man da eine klare Vorgabe macht und der verstößt, dann ist auch der Freistellungsanspruch gerechtfertigt. Ne?
Ja. Auf der anderen Seite ist eben der Influencer auch der Influencer, und der mag es dann in der Regel nicht so, dass man jetzt ihm vielleicht auch den ganzen Text irgendwie schon vorschreibt, sondern da auch eine gewisse lange Leine lässt. Und das ist dann eben doch der Punkt, wo man sagen muss, also klare Vorgabe, du musst kennzeichnen, schön und gut, aber der Influencer muss dann auch eine Idee haben, wann er denn wirklich kennzeichnen muss. Und das muss man dann idealerweise außerhalb des Vertrages vielleicht dadurch lösen, dass es dann eine sehr enge Verbindung zwischen Influencer und entweder einer zwischengeschalteten Agentur gibt, die sowas regelt, oder direkt zu jemandem, der im Unternehmen sitzt und sich auch mit den rechtlichen Grundlagen auskennt, der dann auch sagen kann, pass mal auf, ja, wenn du das jetzt so machen willst, ist das super, aber dann müssen wir kennzeichnen. Und wenn du das so machen willst, ist es auch super, oder noch viel besser, weil dann müssen wir nicht kennzeichnen.
Okay, ich hatte es schon angedeutet, wir haben noch viele andere tolle Themen, über die wir wahrscheinlich ein anderes Mal sprechen müssen. Aber ich erlaube mir mal den Versuch einer Zusammenfassung. Das Influencer-Marketing oder das Recht des Influencer-Marketing ist eigentlich gar nicht so furchtbar neu. Es ist ein Schleichwerbeverbot, was es schon sehr, sehr lange gibt. Rechtsprechung schon aus dem Printbereich dazu gibt, Advertorials und so weiter. Es hat nur eine extreme Dynamik bekommen, was vor allem daran liegt, dass ein Wettbewerbsverband dort eigentlich alle Beteiligten, die er an die Kantare nehmen konnte, auch an die Kantare genommen hat. Die Influencer, die Unternehmen, möglicherweise sogar auch sind Agenturen dort tendenziell Anspruchsgegner oder taugliche Anspruchsgegner. Wenn man als Influencer eine Gegenleistung für einen konkreten Post oder für generell Postings erhält, dann ist schon sehr empfehlenswert, das als Werbung zu kennzeichnen. Ausnahme ist, wenn es ausnahmsweise mal nicht ausnahmsweise so klar ist, dass das Werbung ist, dass man es nicht machen muss. Aber da sind die Gerichte nicht so furchtbar schnell dabei, das anzunehmen. Schwierig bleiben die Abgrenzungsfälle von sozusagen Werben zu privat. Die Rechtsprechung, dass man als Influencer oder Influencerin immer Werbung macht, jedenfalls mal für sich selber, die ist in der Welt. Da muss man sehen, ob die irgendwann mal wieder wegkommt. Ich halte das für falsch, jedenfalls in dieser Ausprägung, weil es eben dann heißt, dass jeder, der irgendwie gewerblicher Absicht in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, seine Posts als Werbung kennzeichnen muss, was sicher nicht Sinn der Sache sein kann. Überhaupt stellt sich die Frage, über die wir lange diskutiert haben, was das eigentlich für einen Sinn macht, diese Werbung, wo doch alle wissen, dass das eh alles Werbung ist. Aber das werden wir hier sicher nicht lösen können. Haben wir auch nicht geschafft, darüber zu sprechen. Es ist der Entwurf eines Influencer-Gesetzes in der Welt. Da sind wir skeptisch, wo das überhaupt noch mal hinführen wird. Eine gewisse Klarstellung wäre aber sicherlich begrüßenswert. Ja, habt ihr noch Dinge zu ergänzen?
Also vielleicht noch kurz zu diesem Gesetzesentwurf. Das ist in dem Sinne auch noch kein wirklicher Gesetzesentwurf, sondern ein Vorschlag aus der Feder des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Und der ist deswegen so ein bisschen in der Luft zerrissen worden, weil er und zwar in der Absicht, irgendwie alles transparenter zu machen, alles klarer zu machen, am Ende auch nicht für Klarheit sorgen wird oder jedenfalls diese Unschärfe aus der gesetzlichen Regelung nicht wegbringen wird. Da ist es aber natürlich immer blöd, rumzukritisieren, ohne einen besseren Vorschlag zu haben. Das ist mir auch bislang nicht gelungen. Wahrscheinlich müsste man jedenfalls da so ein bisschen Unschärfe rausnehmen, indem man vielleicht wieder so ein bisschen zurückgeht, was die gesetzlichen Regelungen angeht, auf eine klare Ansage, dass jedenfalls alles, was bezahlt wird oder sonst wie mit einer Gegenleistung belohnt wird, dann auch zu kennzeichnen ist. Vielleicht muss man dann auch einfach hinnehmen, dass es darüber hinaus eben auch andere Fälle geben kann, die dann aber halt nicht kennzeichnungspflichtig sind. Aber da wird sich sicherlich irgendwann noch einiges tun. Auf Gesetzgebungsebene.
Cool, ja, dann kommen wir auf jeden Fall nochmal zusammen und sprechen dann vielleicht nochmal über deine Ideen und die Ideen des Gesetzgebers. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Wir würden dich gerne in die nächste Rubrik noch mit reinnehmen. Und Achtung, Werbung, ganz besonders danken wir dir deshalb, weil du ja zurzeit selber deinen Podcast aufnimmst, und zwar zum Sportrecht, wie heißt der Liebling, Bosmann, ne?
Richtig, ja.
Cool, ja, da bleibt, followed Fabian und dann gibt es da bald auch was Neues auf die Ohren. Vielen Dank.
Gerne.
Ist das Werbung oder kann das so raus? Nach wie vor steht das ganze gesellschaftliche Leben ja mehr oder weniger Kopf. Geschäfte und Restaurants waren geschlossen, öffnen jetzt langsam wieder. Und auch was meine Inboxes angeht, hat sich in kürzester Zeit irgendwie einiges verändert. Erstens, ich bekomme jetzt viel mehr Mails und SMS. Zweitens, klicke ich sie aber auch an irgendwie. Und drittens, stelle ich fest, da geht es auch gar nicht so häufig darum, dass ich jetzt irgendwie zwingend was kaufen soll, sondern der Ton ist eher so ein bisschen geprägt von Solidarität miteinander und auch sehr informativ in Teilen. In der Vorbesprechung zu diesem Thema kurios und kontrovers ging das schon relativ kontrovers los, als ich mal angemerkt habe, ist das denn tatsächlich, oder mal nachgefragt habe, ob das denn jetzt alles Werbung ist, die unter den Belästigungsschutz fällt. Martin, vor allem du hast mich da, glaube ich, richtig für ausgelacht. Und Fabian, du warst auch ziemlich klar positioniert, wie man das rechtlich einzuordnen hat. Und deshalb Challenge accepted. Ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele, so hätte ich mir das heute gedacht, und hätte mal ganz gerne eure Meinung dazu. Kleiner Disclaimer vorweg, eine Einwilligung in die werbliche Ansprache per Mail oder SMS oder dergleichen habe ich in all diesen Fällen vorab nicht erteilt. Ich verstehe aber als Kunde den Hintergrund und ich finde es teilweise auch ganz hilfreich. Also mein erstes Beispiel stammt von einem Stammrestaurant, in das ich gerne gehe, das mich einmal darüber informiert hat, vor ein paar Wochen schon, dass sie jetzt tagsüber geöffnet haben, aber man sich das Essen nur mitnehmen kann oder mir das auch direkt nach Hause liefern lassen kann. Und jetzt bekomme ich eben dieses Update, so jetzt haben wir auch wieder richtig regulären Betrieb und so sind aber unsere Hygienevorschriften und darauf musst du beachten, bitte bestell dir vorher einen Tisch und so weiter. Was sagt ihr dazu?
So gerne, wie ich sagen würde, das geht, das ist doch alles kein Problem. Und so gut wie ich finde, dass du sozusagen da Sympathie für die Unternehmen hast, die wir in der Beratung nun immer oder sehr häufig jedenfalls haben wollen, umso mehr muss ich doch sagen, das ist halt relativ klar von § 7 UBG geregelt. Da steht in Absatz 2, Ziffer 3, dass es einer vorherigen Einwilligung, einer ausdrücklichen Einwilligung sogar bedarf, wer Werbung per elektronischer Post, und dazu zählt die E-Mail, dazu zählt auch die SMS, erhalten möchte. Das ist hier elektronische Post, insofern ist nur noch die Frage, ob das hier eigentlich Werbung ist oder nicht. Und so ist ja auch deine Ausgangsfrage gestellt. Ist das hier schon Werbung? Der Werbebegriff wird vom Bundesgerichtshof denkbar weit ausgelegt. Alles, was in irgendeiner Form der Absatzförderung dienen kann oder dazu bestimmt ist, den Absatz zu fördern, ist Werbung. Und damit ist es hier, ja, wozu informiert dich dein Restaurant darüber, dass sie jetzt wieder offen haben oder dass sie jetzt halt wenigstens Takeaway ermöglichen, ja, logischerweise um ihren Absatz zu fördern, eine klarere Absichtsförderungsintention kann es ja eigentlich kaum geben. Insofern ist es aus meiner Sicht sehr klar ein Verstoß gegen § 7 Absatz 2 Nummer 3 UWG und damit wettbewerbswidrig. Und jeder, der eine solche E-Mail bekommt, kann sich dagegen mit der Abmahnung zur Wehr setzen aufgrund seiner eigenen Rechte und jeder Wettbewerber könnte dagegen auch vorgehen. Insofern vielleicht eher Finger weg.
Ja, schließe ich mich nahtlos an. Das Gesetz kennt ja auch keine Aber-Tatbestände hier, also irgendwelche Rechtfertigungsgründe, sondern ist in dieser Hinsicht glasklar. Da gibt es zwar noch einen Ausnahmetatbestand in Absatz 3, der einem in Kundenbeziehungen ermöglicht, die E-Mail-Werbung dann doch zu machen, hat allerdings, kommen wir vielleicht beim nächsten Beispiel drauf, einige Voraussetzungen, die hier mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erfüllt sind, und wird deswegen hier auch, deswegen wird es keine Möglichkeit geben, sich den hier anzuwenden. Ich muss auch selbst sagen, ich habe per SMS tatsächlich auch sowas bekommen. Nicht mal von meinem Stammrestaurant, sondern von einem Restaurant, was ich vielleicht irgendwie zweimal besucht hatte und mich schon gefragt hatte, woher die überhaupt meine Telefonnummer hatten. Mhm. Es ist ja dann immer noch, also wenn man zu so einer klaren rechtlichen Einschätzung kommt, ist ja dann auch immer noch die Frage, wie sieht denn eigentlich in der Praxis die Gefahr tatsächlich aus? Also wer wird denn jetzt da tatsächlich das Restaurant verpetzen oder wer wird sich da auf Belästigung berufen von den Angeschriebenen, insbesondere in diesen schweren, turbulenten Zeiten? Auf der einen Seite muss ich sagen...
Der böse Anwalt von nebenan.
Ich war wahrscheinlich eher gar nicht so, aber ich muss schon sagen, ich fand jetzt auch diese SMS, die ich da bekommen habe, Also, weiß nicht, ich fand das irgendwie schon komisch auch, weil, also zum einen ist es ja auch so, ich wenn ich so ein bisschen das Tagesgeschehen verfolge, und weiß, wie da der Stand der Verordnung jetzt gerade ist, dann ist mir das ja auch völlig bewusst, dass es da eben die Restaurants gibt, die wieder aufmachen und welche Hygienevorschriften die einhalten müssen und so weiter. Da fühle ich mich jetzt irgendwie nicht noch mal speziell informiert, wenn mir das mein Restaurant noch mal per E-Mail oder per SMS mitteilt.
Naja, ich sitze zu Hause, bin selber im Lockdown und frag mich, so, wie geht's meinem, ne, irgendwie hatte ich mal wieder Lust auf das Chili con Carne oder so, was ich sonst so gerne esse. Und wenn ich dann eine Nachricht bekomme, ey, wir liefern es dir auch nach Hause, bin ich natürlich froh darüber. Aber
okay, gut, ja.
Ja. Okay, aber okay, passt. Also da bleibt ihr eindeutig, aber vielleicht mit meinem nächsten.
Ja, ich sag mal so, ich meine, Fabian hat ja den Aufschlag schon gemacht. Es ist natürlich am Ende eine Risikoabwägung. Ne? Also klar, wenn die Rechtsmeinung nicht ganz so eindeutig ist, sondern man wenigstens Schlupfloch hat, wie jetzt hier den 7 Absatz 3 im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware erhalten hat. Also könnte man möglicherweise noch sagen, die Telefonnummer jetzt hier von Fabian, der vielleicht bei dem Restaurant mal angerufen hat, um einen Tisch zu reservieren, naja, könnte man vielleicht noch reinkommen, aber jedenfalls fehlt es daran, was Fabian ja schon angedeutet hat, dass eben bei Erhebung der Adresse oder in dem Fall der Telefonnummer darauf hingewiesen, dass es mit Werbung zu rechnen ist, also über den 7 Absatz 3 kommt man auch nicht rein. Gleichwohl ist natürlich die Rechtslage, ja, mein Lieblingssatz, immer ein Kriterium unter vielen bei einer wirtschaftlichen Entscheidung. Und wenn die sozusagen Darben seit 8 Wochen zu hatten und jetzt zögerlich wieder aufmachen oder eben wenigstens Takeaway ermöglichen, vielleicht 4 Wochen, nachdem sie es schließen mussten, alles, dann kann man schon verstehen, dass die das machen wollen. Es ist nur so, das zeigt ja, also ich war lange nicht mehr bei Gericht, aber alte Erfahrung mit einschlägigen Abmahnern, wo wir auf der Gegenseite standen, da selbst wenn die Gerichte Sympathie haben, wenden die halt dann einfach stur das Gesetz an. Insofern bleibt dir eigentlich nur einen sorgfältigen Verteiler zu haben und halt tatsächlich nur deine Stammgäste in den Verteiler zu nehmen. Also das ist ja schon eine Möglichkeit, dass wenn es sozusagen so ist, dass ich einen E-Mail-Verteiler habe, vielleicht sprechen wir gleich nochmal über Datenschutz, aber nehmen wir mal an, ihr habt dort E-Mail-Adressen oder Telefonnummern gespeichert, dann könnte ich als Wirt ja darauf achten, dass ich tatsächlich nur solche Leute anschreibe, wo ich tatsächlich weiß, wer das ist. Das ist ja nicht so schwierig. Und bei dem Chili con Carne Beispiel fällt mir ja gleich ein Restaurant ein, wo wir ganz gerne selber zusammen hingehen zum Mittagessen. Bei dem ist es ja so. Ne? Der könnte ja wirklich mit der Hand selektieren, an wen er so eine Nachricht rausschickt und an wen nicht. Das ist dann sicherlich ein Mittel und nicht an alle Adressen, die er irgendwann mal irgendwie seit 10 Jahren wo auch immer CRM-System gesammelt hat.
Der war es aber nicht, das wollte ich noch sagen. Okay. Also nicht gleich.
Aber ja, ich meine, Stichwort Datenschutz.
Ja, da ist nämlich.
Das erfordert ja große Sorgfalt, eigentlich im Prinzip schon bevor man sowas rausschickt, was man da sammelt, zu welchem Zweck und wie man auch darüber informiert. Weil also das Restaurant, von dem ich erzählt habe, wie gesagt, das habe ich vielleicht 3 oder 4 Mal besucht. Ich würde nicht sagen, dass ich da Stammkunde bin. Und ich kann mir auch nicht erklären, wie meine Handynummer, ja, vielleicht habe ich da mal per Handy bestellt, also reserviert, aber wieso die dann da notiert bleibt, ne, über längere Zeit.
Wahrscheinlich eine Telefonanlage.
Ja,
pure Verzweiflung.
Also ich habe da ja auch eine bekommen auf mein privates Handy, ne, da hatten wir ja schon kurz drüber gesprochen und ich habe tatsächlich, glaube ich, nur einmal ich war nur einmal dort und auch irgendwie über die Kanzlei, glaube ich, eher den Tisch gebucht. Also das war schon irgendwie strange, also ja. Aber aus Datenschutzgesichtspunkt, das finde ich jetzt nämlich ganz interessant, wäre ich jetzt zu einem anderen Ergebnis gekommen und hätte nämlich gesagt, Direktwerbung kennt der Datenschutz als berechtigtes Interesse und die Interessenabwägung wird dann im Angesicht der derzeitigen Lage meines Erachtens auch zugunsten des Unternehmens ausfallen müssen, die ja jetzt einfach unter so massiven Einschränkungen zu leiden haben, dass sie sich irgendwie schon Gedanken machen müssen, wie sie auch einfach überleben können und wie sie mit Kunden in Kontakt bleiben können. Und da wäre ich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Verarbeitung meiner E-Mail-Adresse zu diesem Zweck dann im Gegenzug dazu zurückzustehen hat oder das Interesse, die nicht zu verarbeiten. Und dann kommt aber eben der große Mist, ja, anders kann man es nicht sagen, dass die Aufsichtsbehörden der Meinung sind, das Datenschutzrecht folgt da dem Wettbewerbsrecht und damit auch jeder Verstoß gegen das UWG gleichzeitig ein Datenschutzverstoß wäre. Und dann ist es natürlich auch schon gleich ein ganz anderes Risiko wegen der Bebußung. Ne? Also.
Absolut. Also vielleicht nochmal aufgedröselt. Ne? Das 6.1f berechtigtes Interesse, also 6.1f DSGVO berechtigtes Interesse und eine Interessenabwägung dort vorzunehmen. Und da bin ich absolut bei dir. Ja, da insbesondere, ich habe da einen Abmeldelink, ich kann denen sagen, nee, ich möchte das nicht mehr. Es ist eine einmalige Belästigung, wenn man sie schon als Belästigung ansehen möchte. Viele werden sich eben auch gut informiert fühlen, werden es absolut verstehen können, dass die Restaurants da jetzt darauf hinweisen, dass sie jetzt diesen Service haben. Hängt natürlich auch von einem Restaurant ab, wenn es wie im Beispiel von Fabian ist, der da irgendwie zweimal war und gar nicht weiß, warum die überhaupt die Telefonnummer haben, ist es vielleicht ein bisschen strange. Dann ist es halt, dann fällt die Interessenabwägung da anders aus. Aber in der Tat, die Datenschutzbehörden sagen halt, wenn es ein UWG-Verstoß ist, dann kann ich mich nicht auf berechtigte Interessen stützen. Dann rechnen die Leute nicht damit, weil es ist ja ein wettbewerbswidriges Verhalten. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass das in dieser Absolutheit nicht stimmen kann. Also ein Datenschutzverstoß, finde ich, muss man hier in dem von dir geschilderten Fall Stammrestaurant und gute Kundin da sicherlich nicht ausgehen. Aber es wäre ein dickes Brett, was man dann mit der Behörde ausfechten muss. Und dann hängt sicherlich auch sehr davon ab, wen man da dann auf der anderen Seite hat, wer da wie viel Sympathie dafür hat, wenn es dann mal so ein Bußgeld geben würde.
Und noch spannender vielleicht in meinem zweiten Beispiel, da möchte ich jetzt nämlich ein bestehendes Vertragsverhältnis, also ein Dauerschuldverhältnis mal bedienen. Mein Fitnessstudio hat mir jetzt im Lockdown jeden Tag per Mail ein Home-Training-Video nach Hause geschickt, dass ich auch zu Hause oder in Zeiten des Lockdowns fit bleibe. Und jetzt bekomme ich eine Mail, dass sie mir für ihre Treue danken. Die haben wieder geöffnet, allerdings finden zurzeit keine Kurse statt. Alles in Gruppen ist derzeit nicht möglich. Das heißt, nur individuelles Training ist erlaubt und das sind noch weitere Voraussetzungen. Dann steht hinten drin aber noch, als kleine Entschädigung gibt es dafür einen kleinen Rabatt auf alle Shakes an der Bar. Was meint ihr dazu?
Fabi, Fitnessstudio ist dein Beritt. Ich bin im Fitnessstudio.
Ich muss schon wieder Spielverderber sein. Mein Fitnessstudio hat mir sowas in der Art auch geschickt, allerdings per Post.
Geht doch auch, bitte. Du hast es ungelesen weggeworfen.
Nee, sehr aufmerksam gelesen. Also die erste Frage, die sich mir da dann vielleicht stellt, ist es Werbung? Also da kann man ja schon sich fragen, ob das Video zum Home-Training dann nicht letztlich nur eine andere Art der Leistungserbringung ist, die ich im Lockdown nicht in Anspruch nehmen kann. Wobei es dann, sagen wir mal, gegen Ende der Mail, also mit den Treuebelohnungen, dann schon vielleicht wieder ein bisschen sehr in diese Richtung geht, weil Treuebelohnung heißt ja auch so ein bisschen, da steckt eigentlich der Kundenbindungsaspekt dann doch relativ klar dahinter. Und soweit ich diese sehr strenge Rechtsprechung dazu, was eigentlich Werbung ist, im Kopf habe, würde man wohl am Ende mit der großzügigen Einordnung da von mir bei Gerichten nicht auf so allzu große Ohren stoßen. Möglicherweise sogar, was das Video angeht. Weil letztlich ist es ja auch eine Leistung, die du da bewirbst, die du normalerweise in der Lockdown-Phase gar nicht in Anspruch nehmen kannst. Gleichwohl vielleicht ein Ansatz, irgendwie so zu argumentieren. Und hier, finde ich, stellt sich für mich eben auch wie beim letzten Beispiel, Stammgast im Restaurant, schon auch die Frage, wie wahrscheinlich das ist, dass da jetzt jemand seine Rechte geltend macht. Vielleicht könnte man ja sogar, bevor man in diese Richtung schon geht, irgendwie bei allen Kunden nochmal auschecken per E-Mail, ob sie überhaupt damit einverstanden sind, auf solche Corona-Angebote in Zukunft hingewiesen zu werden. Auch da würde dann wahrscheinlich bei strenger Betrachtung ein Gericht sagen, ja, das ist aber auch schon Werbung, weil das bahnt ja genau das bahnt ja genau die Werbung an. Aber ja, vielleicht wären das Möglichkeiten, die ganze Sache so aufzuziehen, dass die Wahrscheinlichkeit, in Anspruch genommen zu werden, sehr, 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 sehr gering ist.
Und kann ich diese Information quasi nachholen? Ich konnte ja jetzt nicht wissen, dass Corona kommt und habe deshalb bei Erheben der E-Mail-Adresse wahrscheinlich nicht daran gedacht, zu sagen, sollte mal irgendwas vorfallen und wir uns irgendwie anders zusammenfinden müssen, würde ich dich auch
melden. Falls es eine Pandemie gibt.
Falls, ja, genau.
Also auseinanderhalten. Also ich glaube, wenn bis zu dem Hinweis auf die Wasserkastanien-Shakes fand ich das eigentlich okay. Also kann man das schon verargumentieren, dass ich im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses sagen kann, Informationen verschicken kann, wie ich denn meine Leistungen derzeit anzubieten gedenke, ja, durch Home-Trainings oder so. Das glaube ich, kann man schon sagen. Auch wir haben jetzt wieder offen, finde ich eigentlich auch noch in so einem Dauerschuldverhältnis als nicht als Werbung zu verstehen, zumal die ja, wenn ich es richtig verstehe, ihre Geld sowieso bekommen, egal ob du trainieren gehst oder nicht. Insofern ist das wahrscheinlich okay. Aber der auch hier, BGH sagt halt zu meiner großen Unbill, ich finde es auch falsch, aber hilft ja nichts, dass eben jede hinzugefügte Werbung eine E-Mail, die eigentlich zulässig wäre, unzulässig macht. Ja, da gibt es eine BGH-Entscheidung, die sagt, bei dem Autoresponder, vielen Dank für den Eingang Ihrer E-Mail, oder SMS war das damals, die wir Ihnen gerne bestätigen, und wir werden uns so schnell wie möglich drum kümmern. Und dann war abgesetzt, Text, zwei Zeilen, kennen Sie übrigens schon unsere Wetter-App? Und hat der BGH gesagt, ja, du darfst zwar diesen Autoresponder-Nachricht verschicken, aber wenn du da Werbung hinzufügst, brauchst du eine Einwilligung. Und das wäre hier natürlich schon auch. Warum soll man da jetzt zusätzlich dieses sozusagen Bonusprogramm oder die besonderen Kundenvorteile bewerben müssen? Das geht über die Info hinaus. Insofern wäre da, glaube ich, der Ratschlag, haltet es so schlank wie möglich und seht zu, dass das möglichst Informationen sind. Und dann auch hier, wie es Fabian schon gesagt hat, ja, schaut ein bisschen drauf, wer da im Verteiler landet, ob das jetzt wirklich Stammkunden sind. Gut, beim Fitnessstudio sind das halt die Kunden, die da derzeit dabei sind. Da kann man es vielleicht noch eher rechtfertigen. Jedenfalls mal UWG. Und Datenschutz vielleicht da noch ergänzt. Datenschutz finde ich hier eigentlich noch klarer, dass ich damit rechne, dass das Fitnessstudio, was meine E-Mail-Adresse hat, diese nutzt, wenn in Zeiten wie diesen besondere Bedingungen herrschen, mich darauf hinzuweisen, dürfte wohl eher im Bereich des Erwartbaren liegen, als dass die dann mir irgendwie ein teures Schreiben schicken und dafür noch mein Geld verbraten. Insofern finde ich das eigentlich auch gut vertretbar, da datenschutzrechtlich kein großes Zusatzthema zu sehen.
Ja, ich weiß nicht, was das ist mit euch, aber wir sind total aus der Zeit jedes Mal.
Ja.
Das spricht aber wahrscheinlich nur für euch und für diese Runde. Aber okay, mal zusammengefasst, ist das wohl alles Werbung? Nichtsdestotrotz kann man sich wahrscheinlich als Unternehmen ein bisschen Gedanken darüber machen, ob man das Risiko und wenn ja, mit wem eingehen möchte. Mich könnt ihr anschreiben, Martin würde ich vielleicht nicht empfehlen.
Mich könnt ihr auch anschreiben. Ich sage ja nur, wie die Rechtslage ist. Solange ich mich abmelden kann, habe ich da keine großen Probleme.
Ja.
Nur Fabian ist richtig sauer.
Nur Fabian, der knallt, ja. Okay.
Nein, nur beim Restaurant, nicht beim Fitnessstudio.
Okay. Das ist klar, haben wir das auch geklärt. So diffizil sind die Menschen. Ja, vielen Dank nochmal, lieber Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast heute und auch zu unserer tollen Rubrik Kurios und Kontrovers heute Kontroverses hast beitragen können. Heute ist es ein bisschen länger geworden, dafür aber aus meiner Sicht jedenfalls nicht weniger spannend. Mir bleiben noch die Hinweise zum Schluss. Wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast Herting FM, dann nur her damit, gerne per E-Mail an podcast@herting.fm. Oder ja, wenn es sehr gutes Feedback ist, könnt ihr uns auch gerne 5 Sterne dalassen im Podcast-Player eurer Wahl. Ansonsten ist Herting natürlich auf allen möglichen Social-Media-Kanälen zu finden. Uns gibt es auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram und sogar noch auf Facebook. Immer empfehlenswert ist es, unsere Newsletter zu abonnieren. Auch den findet ihr unter herting.de. Ja, damit bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.